rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Arabiens Potentaten befinden sich auf rutschiger Bahn. Mit dem Abgang von Donald Trump als amerikanischem Präsidenten verlieren die Diktatoren einen mächtigen Beschützer. Joe Biden hat als Vizepräsident Obamas demokratische Reformen und Toleranz für Andersdenkende in der Region gefordert. Sogar die in Ägypten einflussreichen Moslembrüder sollten in den politischen Meinungsprozess eingebunden werden. Der Nahostkorrespondent Karim El-Guhari hat die angespannte Lage in einem Buch mit dem Titel Repression und Rebellion, Arabische Revolution, was nun zusammengefasst. Im Bruno-Kreisky-Forum in Wien hat Karim El-Guhari von Kairo aus mit der Nahostkennerin Gudrun Harrer über das wachsende Konfliktpotenzial in der Region gesprochen.
Ich glaube, dass das natürlich so sein ist, dass also Trump war natürlich ein echter Extremfall. Ich meine, der hat den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi als wirklich offen als seinen Lieblingsdiktator bezeichnet. Er ist bei den Saudis, seine erste Auslandsreise überhaupt damals eines US-Präsidenten ist nach Saudi-Arabien gegangen. Also er hat wie kein anderer diese arabischen Autokraten hofiert und mit ihnen Geschäfte gemacht. Wobei er nicht der Einzige war, sondern die Europäer haben das natürlich auch gemacht, muss man auch dazu sagen. Jetzt muss man schauen, was mit Biden passiert. Zumindest die Rhetorik, glaube ich, wird sich verändern. Also diese arabischen Autokraten werden von Biden keinen Freifahrtschein mehr bekommen. Was das dann konkret bedeutet, also ob das mehr bedeutet als ab und zu mal etwas schärfere Rhetorik gegenüber und ob das tatsächlich auch irgendwelche politischen Konsequenzen hat, das werden wir sehen, weil wir sehen ja ganz klar, Biden hat jetzt erstmal im eigenen Haus aufzuräumen und wenn es geht, wird er wahrscheinlich sich jetzt da nicht groß in der arabischen Welt im Nahen Osten engagieren, wenn er nicht muss, was natürlich auch passieren kann.
Ja, und vor allem kann er kaum mit seinen arabischen Verbündeten wirklich brechen oder aufräumen oder was auch immer, solange die Iran-Frage so im Raum steht, nicht?
Also das ist sicherlich einer der ersten, also wenn er etwas angehen wird in dieser Region, dann ist es die ganze Geschichte mit dem Iran, die natürlich dann auch Auswirkungen hat auf das Verhältnis USA-Saudi-Arabien, das Verhältnis USA zu den Golfstaaten. Aber kann man am ehesten erwarten, dass tatsächlich was passiert, eine gewisse Annäherung Richtung Iran. Aber das weißt du wahrscheinlich einiges besser als ich, weil du dich damit sehr viel beschäftigt hast. Aber davon können wir ausgehen, dass das, also was, wenn hier was in dieser Region passiert, dann eine Annäherung zwischen USA und Iran und der Versuch, dieses Abkommen von damals, was der Trump ja dann für null und nichtig erklärt hat, auf irgendeine Art und Weise wieder auf die Füße zu stellen, was natürlich den Autokraten am Golf nicht besonders gefallen wird. Weil sie sehen natürlich in dem Iran ihren größten regionalen Rivalen, die größte Regionalmacht als ihren Rivalen.
In der letzten Zeit, also ich stelle jetzt immer bei der Region und das ist auch gut so, nachher werde ich dich wieder versuchen umzulenken auf Ägypten selbst, aber um das abzuschließen, in der letzten Zeit sehen wir eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, Versuche könnte auch mit eben der beginnenden Biden-Präsidentschaft zu tun haben, eben Konflikte zu glätten. Zum Beispiel war auffällig, dass der ägyptische Vizegeheimdienstchef unlängst nach Tripolis gefahren ist und so weiter, wo er ja überhaupt keine Freunde hat und umgekehrt. Oder die Versöhnung im Golfkooperationsrat mit Katar oder so ganz leichte Entspannung auch zwischen Saudi-Arabien und Türkei oder Annäherung Türkei Israel, also Annäherung, ein bisschen Verbesserung der Beziehungen, würde ich sagen. Siehst du da also schon irgendwie auch eine regionale Veränderung wieder von dem, was wir jetzt haben, wieder in eine andere Richtung?
Also wir können eigentlich nur hoffen, dass das, was ich sozusagen vorher als ich beschreibe das in meinem Buch als die unselige arabische Heilige Allianz, vergleicht es auch damals ein bisschen mit dem, was in Europa mit der Heiligen Allianz damals nach dem Wiener Kongress passiert ist, nämlich die Kräfte der Restauration sozusagen, die da hochgekommen sind, um jede Veränderung aufzuhalten. Und in dieser Region spielt eben vor allem, ich habe es ja schon erwähnt, der saudische Kronprinz und der Kronprinz von den Emiraten und der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi, das ist sozusagen das Dreigespann hier der Restauration und des Versuches, eben eine Art Pax Autocratica in dieser Region durchzusetzen. Und das kann schon sein, dass diese Pax Autocratica jetzt dadurch, dass Biden kommt, doch etwas geschwächt wird. Weil Trump hat sich natürlich voll hinter dieses Triumvirat gestellt. Biden wird da etwas vorsichtiger sein. Und man merkt, dass jetzt schon deswegen auch diese Autokraten versuchen, einige der Wogen zu glätten, auch in Erwartung, was da eben dann später aus Washington kommen wird, was nicht unbedingt immer wohlgesonnen sein wird. Also sie machen sich sicherlich Sorgen, was da irgendwie aus den USA kommen könnte, dass ihnen irgendwie ein bisschen mehr Gegenwind entgegenschlägt als Trump, der ihnen natürlich irgendwie alles, also der sie ja als Lieblingsdiktatoren bezeichnet hat und mit ihnen zusammengearbeitet hat. Wobei wir dürfen nicht vergessen, die Europäer haben da auch keine tolle Rolle gespielt. Ja. Also wenn wir uns das anschauen, ich meine, auch in Europa, die Gleichung ist eigentlich immer die gleiche geblieben, nämlich des politischen Europas. Nämlich, die haben immer gesagt, arabische Autokraten ist gleich Garant für Stabilität. Und das ist eine Geschichte, auf die man in Europa gesetzt hat, vor dem sogenannten arabischen Frühling vor 10 Jahren, in dem man eben durchaus mit Mubarak und Ben Ali wunderbar zusammengearbeitet hat und natürlich auch den Saudis und allen Saudi-Arabien und all diesen Autokraten am Golf, weil man der Meinung war, dass diese Autokraten für Stabilität sorgen. Und diese Autokraten wissen natürlich genau, wie sie sich auch Richtung Europa verkaufen. Also sie verkaufen sich als vorderste Front im Antiterrorkampf, als oberste, vorderste Antiterrorkämpfer. Sie verkaufen sich in den letzten Jahren auch gerne als Partner, um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen und ähnliches. Aber ich glaube, man muss einfach nur kurz mal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie schief dieses Bild ist. Denn letztendlich glaube ich, sorgen diese arabischen Autokraten produzieren Terror schneller, als sie ihn jemals bekämpfen können. Diese Geschichte, dass sie eben überhaupt keinerlei politischen Spielräume lassen, führt gerade dazu, dass sich Leute radikalisieren müssen, weil sie sonst überhaupt wenn ich keine demokratischen Spielräume habe oder keine Spielräume in meiner Zivilgesellschaft, dann führt es fast automatisch dazu, dass sich jeglicher Dissens irgendwie natürlich auch radikalisieren wird. Und deswegen, also auch diese Gefängnisse, ich habe ja davon geredet, es gibt in Ägypten Zehntausende, die da ohne Prozesse irgendwo in Ägypten Gefängnis sitzen. Das sind natürlich die größten Brutstätten des Terrors, diese Gefängnisse. Das heißt, diese arabischen Autokraten, die sich dem Westen gegenüber als oberste Antiterrorkämpfer darstellen, sind eigentlich diejenigen, die Terror viel schneller produzieren, als sie ihn jemals bekämpfen können. Und auch wenn wir uns die Geschichte mit dem, dass sie als Partner sind, um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu kommen, ich meine, sie sind diejenigen, die für viele dieser Konflikte verantwortlich sind, die eben gerade diese Flüchtlinge produzieren, die übers Mittelmeer kommen. Also da merkt man schon, wie falsch dieses Bild ist. Ich glaube, dass diese arabischen Autokraten nicht ein Teil der Lösung sind, sondern tatsächlich ein ganz großer Teil des Problems, das wir hier haben.
Ich habe mir jetzt das Wort Spielräume notiert, weil schon vorher ist mir aufgefallen, also wie du gesagt hast, also diese Autokraten wollen nicht, dass sich was verändert. Ich meine, das Interessante ist das nicht, dass sie in Wirklichkeit, wie soll ich sagen, nicht nur so tun, sondern dass sehr wohl auch grundlegende Veränderungen stattfinden. Ich meine, zum Beispiel intern in Saudi-Arabien. Ne? Also das kommt ja in mancher Beziehung einer sozialen Revolution gleich, ne? wenn Frauen plötzlich in den Arbeitsmarkt integriert werden und so weiter. Hat nichts zu tun mit politischer Freiheit oder mit politischer Modernisierung oder Liberalisierung. Aber ich glaube schon, dass genau diese beiden, die du genannt hast, den Kronprinz von Abu Dhabi und der von Saudi-Arabien, ja kapiert haben, dass sie was ändern müssen, damit alles so bleibt, wie es ist. Ich meine zum Beispiel die Art und Weise, wie sich die Vereinigten Arabischen Emirate als Land der religiösen Toleranz präsentieren und der Papst war dort und so weiter. Also ich meine, das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben. Also es ist nicht einmal ein Widerspruch. Also wie gesagt, also es ist eher, ich habe an Tommaso Lampedusa gedacht. Ne? Es muss sich etwas verändern, damit alles so bleibt, wie es ist, so ungefähr. Ne?
Also wir sehen das ja ganz klar, was der Kronprinz in Saudi-Arabien versucht zuzulassen, auch weil der Druck so groß ist. Ja.
Ja.
Gerade von der jungen Bevölkerung. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, 60% der Bevölkerung in der arabischen Welt ist unter 30 Jahre alt. Und so, also das ist sozusagen ein echter Faktor, mit dem diese Autokraten rechnen müssen. Und deswegen lassen sie natürlich bestimmte gesellschaftliche Veränderungen zu. Aber was sie niemals zulassen werden, sind politische Reformen. Weil sie genau wissen, dass wenn sie das anfangen, werden sie früher oder später selbst wegreformiert. Das ist das Problem aller Autokraten und den Versuch, dass sie irgendwelche politischen Reformen zu lassen. Also begeben sie sich auf das Gefällt der gesellschaftlichen Reformen, aber die dürfen eben nur von oben zugelassen werden. Wenn sie von unten gefordert werden, landen die gleichen Leute, die diese selben Forderungen stellen, dass Frauen Auto fahren dürfen, dass Frauen dass sich die gesellschaftliche Rolle der Frau verändert, dann landen die gleichen Vertreter, die das fordern, im Gefängnis. Wir haben eben eine ganze Reihe von Frauenrechtlerinnen in Saudi-Arabien im Gefängnis, während gleichzeitig eben der Kronprinz von oben Reformen, gesellschaftliche Reformen zulässt, die durchaus den Frauen zugutekommen. Also das ist, glaube ich, erstmal kein Widerspruch, sondern also genau. eine mögliche gesellschaftliche Reform von oben ja, von unten auf keinen Fall. Und politische Reform niemals. Das ist eindeutig die rote Linie, die wir da erleben.
Aber Karim, wo steht Ägypten da? Das passt ja überhaupt nicht rein. Also ich meine, der Autokrat sozusagen schon. Aber ich meine, Ägypten hat eine lange Geschichte der Institutionen. Also war bestimmt über Jahrzehnte hinweg das wichtigste oder das mächtigste Land der arabischen Welt. Ich meine, wo siehst du das? Also ich meine, man wusste damals natürlich diese Absetzung, also von Morsi und eben das, was nachher geschah, ist natürlich war ohne finanzielle Hilfe dieser Golfstaaten nicht möglich. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle. Wie stark ist Ägypten? Ich meine, wie dankbar muss Ägyptens Regime dafür sein, dass sozusagen die das ermöglicht haben?
An seiner Rolle als Regionalmacht eingebüßt hat. Es gibt eben viele Konflikte, wo wir das sehen. Also diese Geschichte zum Beispiel mit dem Staudamm, der da in Äthiopien gebaut wird, wäre nie so passiert, wenn Ägypten seine ehemalige große Rolle in der als Regionalmacht hätte. Ich glaube auch zum Beispiel, dass der Syrienkrieg nie so passiert wäre, wenn wir ein starkes Ägypten hätten. Wir hätten auch eine andere, ganz andere Situation in Libyen erlebt. Also man merkt den Ausfall einer Regionalmacht in dieser Region. Und ein Ausfall einer Regionalmacht heißt natürlich automatisch, dass andere diese Lücke füllen. Und das ist natürlich eindeutig, also Ägypten hängt erstmal vollkommen ab finanziell von den Finanzspritzen aus den Golfstaaten. Also man kann nicht gleich einerseits Bettler sein und andererseits gleichzeitig Regionalmacht. Das ist eben genau das Problem, was sie haben. Aber die Lücke wird natürlich gefüllt von den Golfstaaten, aber sicherlich auch von der Türkei und von dem Iran. Und dann merkt man eben an dieser Stelle, dass diese Regionalmacht Ägypten im Moment eigentlich fast ein Totalausfall ist. Ja.
Und wie steht die Bevölkerung? Also ich meine, eine Zeit lang war, glaube ich, in Ägypten von vielen so die Ansicht, okay, Saudi-Arabien hat uns auch eine Radikalisierungswelle oder zumindest eine konservative Welle beschert, was den Islam betrifft, weil viele in viele Ägypter in Saudi-Arabien gearbeitet haben, dann zurückgekommen sind, besonders Lehrer und so weiter und so fort. Wie stehen die Leute heute zu Saudi-Arabien? Ist Saudi-Arabien, sind die Vereinigten Arabischen Emirate beliebt? Und ich meine, kurz eben nach der Revolution, also bis eben zum Sturz Mursis, war es natürlich Katar. Ich meine, das auch eine große Rolle gespielt hat, wo sie auch also Spott gegeben hat, dass Katar ganz Ägypten aufkaufen wird und so weiter. Ich meine, wie stehen die Ägypter dazu?
Naja, also man weiß, dass man finanziell von diesen Golfstaaten abhängt, während aber gleichzeitig ein immer von der Regimepropaganda erzählt wird, dass Ägypten überhaupt das großartigste und stärkste Land nicht nur in dieser Region, sondern auf der ganzen Welt ist. Und die Leute merken natürlich diesen Widerspruch. Sie merken eben, dass Ägypten weniger zu melden hat. Sie merken, dass andere Länder eine wichtigere Rolle spielen. Aber ich glaube, letztendlich sind die meisten Ägypter wirklich mehr mit sich selbst beschäftigt. Es ist vor allem, nochmal, es ist vor allem, glaube ich, wirklich der tägliche Kampf ums Überleben, der die meisten Ägypter viel mehr beschäftigt als irgendwelche regionalen Konstellationen, über die wir hier gerade reden. Also nochmal, ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung muss mit weniger als 1,3 Euro am Tag auskommen. Das ist also unfassbar, wie sie das schaffen, hier zu überleben. Und diese Corona-Krise hat es auch nochmal verschärft. Es gab irgendwie Umfragen, wo jede zweite Familie gesagt hat in dieser Corona-Pandemie, dass sie sich Geld von jemand anders leihen müssen, damit sie überhaupt noch durch den Monat kommen. Das ist natürlich nur eine begrenzte Strategie, die kann ein paar Monate funktionieren, aber irgendwann ist es damit auch vorbei. Also wir sehen, wie dramatisch das ist. Wir haben auch erlebt, jetzt gibt auch Statistiken darüber zum Beispiel, wie sich der Konsum von Nahrungsmitteln verändert. Der Konsum von Fleisch, Hühnchen und Fisch geht nach unten. Und der Konsum von Hülsenfrüchten und Reis und Nudeln geht nach oben. Und das liegt nicht daran, dass die Ägypter jetzt alle vegan geworden sind, sondern das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass sich einfach viele Leute das nicht mehr leisten können. Hat sich 2019 ereignet. Das war die Geschichte zwei junger Männer, die beide Straßenhändler sind, die im Nildelta leben und die jeden Tag dann nach Alexandria gefahren sind und dort Sachen verkauft haben. So kleine bemalte Holztäfelchen haben sie verkauft. Und an einem Tag 2019 war es dann so, dass es in Alexandria geregnet hat. Sie haben überhaupt nichts verkauft. Sie sind unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren, zurück in ihr Dorf, ins Nildelta. Und sie konnten sich natürlich kein Ticket leisten, weil sie keine Tageseinnahmen hatten. Und dann sind sie natürlich vom Schaffner erwischt worden. Und der Schaffner hat ihnen dann drei Optionen gegeben. Er hat gesagt, entweder bezahlt ihr das Ticket, was sie natürlich nicht konnten, oder ich rufe die Polizei, oder ihr springt aus dem fahrenden Zug. Und dann haben diese zwei jungen Männer die dritte Option gewählt und sind tatsächlich aus dem fahrenden Zug gesprungen. Der eine ist neben den Gleisen aufgeschlagen und war sofort tot. Und der zweite hat bei dieser Aktion sein Bein verloren. Das Ticket hätte umgerechnet 4 Euro gekostet. 4 Euro. Ich finde es symptomatisch, weil es einfach zeigt, wo die arabische Welt 10 Jahre nach diesem sogenannten arabischen Frühling steht, mit den ganzen wirtschaftlichen und sozialen Fragen ungelöst und gleichzeitig auch zeigt diese wahnsinnige Angst vor dem Repressionsapparat. Es war ihnen Sie haben beschlossen, dass es, anstatt dass sie der Polizei übergeben werden, springen sie lieber aus dem fahrenden Zug.
Gab es Konsequenzen? Wurde dieser Schaffner irgendwie zur Rechenschaft gezogen?
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass der Schaffner, glaube ich, tatsächlich dann später verurteilt wurde. Die Details weiß ich nicht mehr. Aber das sind so Dinge, die tauchen einmal einen Tag in der Zeitung auf und dann haben sie wieder alle vergessen. Ja, das sind jetzt nicht so die Geschichte, die irgendwie groß diskutiert werden. Aber das war, also mir ist die Geschichte einfach aufgefallen, weil sie so viel aussagt. Ja. Es ist ja immer so, also wenn wir uns schauen, man versucht ja immer bei uns, also was uns meine ich jetzt in Europa, in Deutschland, in Österreich, oft diese arabische Welt über Religion zu erklären. Also man setzt sich sozusagen die Brille der Religion auf und versucht alles, was da in dieser Region passiert, über Religion oder über Islam zu erklären. Und es gibt eine ganze Reihe von Bestsellern, die hier diese Region versuchen, über Koranzitate oder Ähnliches zu erklären. Ich sehe gerade dieses Buch, was ich da geschrieben habe, eben als ein Gegengewicht. Ich sage, es gibt eben diese anderen Dinge, die so viel, viel wichtiger sind, wie dieses arabische Dreigespann Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit, um zu erklären, was tatsächlich in der arabischen Welt, warum die arabische Welt so tickt, wie sie tickt. Und es ist auch interessant, dass es einige Umfragen gibt, gerade eben unter jüngeren Leuten, und zwar in mehreren arabischen Ländern, wo wirklich ganz interessante Sachen bei rauskommen, die wir etwas mit unserer Brille, mit der wir immer auf diese Religion schauen, eben nicht so wahrnehmen. Also es ist eine Umfrage unter Jugendlichen, die in mehreren arabischen Ländern gestartet wurde, da kam raus, dass 75% der befragten Jugendlichen haben gesagt, sie finden, dass Religion in der Gesellschaft eine zu große Rolle spielt. 75%. 80% der Befragten haben gesagt, dass die religiösen Institutionen in ihren Ländern unbedingt reformiert gehören. Auch wenn man dann fragt, es gab andere Fragen, wo man auch gefragt hat, welche Rolle die Religion für die Jugendlichen spielt. Und da kamen ganz überraschende Zahlen bei raus, wo in manchen Ländern die Mehrheit der Jugendlichen gesagt hat, keine große Rolle. Also das sind so Dinge, finde ich, die man einfach mal wahrnehmen muss und wo man auch merkt, wo man in Europa und wie man hier in der arabischen Welt so ein bisschen aneinander vorbeiredet. Ja, es ist eben, für mich ist es auch schon wichtig, dass man eben diese Region nicht nur über irgendwelche Religionsgeschichten erklärt, sondern eben auch über diese ganzen sozialen Fragen und die ganzen Probleme, die diese Menschen tatsächlich haben. Denn letztendlich, was hast du als Araber heute für eine Option? Du kannst entweder resignieren und sozusagen dich besiegt geben gegenüber dieser Situation, die du da erlebst und die du eben selten gut findest. Du kannst zum Terroristen werden. Du kannst deine Koffer packen und zum Flüchtling werden. Oder du kannst auf die Barrikaden gehen. Das sind im Grunde die vier Optionen, die Menschen hier in dieser Region haben. Und sie wählen alle vier. Unterschiedliche Menschen wählen unterschiedliche Optionen. Alle vier Optionen werden tatsächlich gewählt. Aber was ich eben sehr interessant finde, dass gerade in den letzten zwei Jahren oder gerade 2019 viele dann doch wieder den Weg gewählt haben, erneut auf die Barrikaden zu gehen. Das finde ich eine sehr wichtige Entwicklung.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ich danke dir sehr für diesen Punkt. Ich meine, muss dir nicht sagen, dass du bei mir offene Türen einrennst, aber wir wissen natürlich beide, dass viele uns antworten werden, dass eben sie glauben, dass eben diese Ungleichheit und diese Machtlosigkeit eben was mit Religion zu tun hat, wie wenn es bei uns anders gewesen wäre, möchte ich sagen. Aber natürlich muss ich dich da jetzt auch dazu fragen, weil es kam auch als Frage hier und es ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob du das so verfolgst. Unsere Regierung und eine die neu geschaffene Beobachtungsstelle für den politischen Islam, identifiziert sozusagen den politischen Islam in der Gesellschaft mit den Muslimbrüdern. Es gibt zwar die salafistische Bedrohung und Terrorismus, aber das Gefährlichste sind die Muslimbrüder. Und es wird eben gesagt, dass diese Muslimbrüder auch in Europa mit ihren clandestinen Aktivitäten sozusagen die Gesellschaft unterwandern und die Gesellschaft, also die Muslime, beeinflussen. Was hältst du davon?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten.
Ja, ich fürchte.
Also einmal, glaube ich, ist natürlich, dass die Muslimbrüder eine Organisation sind, die doch tatsächlich hauptsächlich auf die Situation in Ägypten ausgerichtet sind und nicht darauf, irgendwelche europäischen Gesellschaften zu unterwandern. Sie sind natürlich, sie sind ins Exil gezwungen worden und sie organisieren sich natürlich im Exil und Österreich ist einer der Orte, offensichtlich, in denen sie sich auch organisieren und dem sich auch ihre Geldflüsse und Ähnliches haben, weil sie es eben nicht in Ägypten machen können, weil sie tatsächlich hier, also wenn sie hierher kommen würden, würden sie sofort im Gefängnis landen. Die Muslimbrüder sind, glaube ich, gar nicht so einfach zu fassen, sondern es gibt eben tatsächlich im Laufe der Geschichte merkt man eben, wie sie sich unterschiedlich entwickelt haben. Ja, sie sind ja sozusagen die Mutter aller islamistischen Organisationen, damals in den 20er Jahren in Ägypten gegründet. Und einer der Dinge, die man immer wieder in der Geschichte erleben konnte, ist, wenn der Repressionsapparat ganz besonders stark war und die Muslimbrüder weggesperrt haben, dann haben sich die Muslimbrüder radikalisiert. Also sämtliche Radikalisierungswellen der Muslimbrüder war immer, wenn sie zu Massen im Gefängnis saßen. Wenn sie und die große Diskussion, die es immer gab schon, ist sozusagen, soll man die Muslimbrüder ins politische System integrieren oder soll man sie aus dem politischen System ausschließen? Gerade zu Obamas Zeiten war eigentlich also die gängige These, dass es besser ist, die Muslimbrüder in das politische System zu integrieren, dass sie dadurch weniger radikal werden, dass sie dadurch versuchen, auch dann einen Marsch durch die Institutionen zu versuchen, was sie auch versucht haben tatsächlich. Und dass man, wenn man sie ausschließt, sie eigentlich dadurch erst richtig radikalisiert und gefährlich macht. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die man auch durchaus in Österreich bedenken muss, glaube ich.
Sie hörten den Ausschnitt eines Gesprächs, das Nahost-Korrespondent Karim El-Guhari mit der Nahost-Expertin Gudrun Harrer im Bruno-Kreisky-Forum geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Es wird Sie vielleicht erstaunen, aber internationale Berichterstattung gibt es regelmäßig auch im Falter. Ein Abonnement des Falter ist ganz leicht im Internet zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Gollenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.